guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Jutta, für die Einleitung, die uns so ein bisschen mit hineingenommen hat und nochmal vor Augen gehalten hat. Wir kommen von Himmelfahrt und gehen zu auf Pfingsten. Da feiern wir ja dann die Ausgießung des Geistes. Und durch die Himmelfahrt, Jesus Rückkehr zum Vater, dachte ich, ach, ich hätte gerne irgendwie so einen Text, wo der Vater deutlich wird, aber wo auch deutlich wird, wir sind eben nicht allein gelassen auf der Erde. Und so kam ich zu diesem Text aus Epheser, den wir eben schon gehört haben und den ich überschrieben habe oder unter das Motto gestellt habe, das Vaterunser des Paulus. Wir kennen ja viele Gebete aus der Bibel, wir kennen natürlich das Vaterunser, wo Jesus den Jüngern sagt, so sollt ihr beten und das beten wir Sonntag für Sonntag. Aber so ein Gebet des Paulus fand ich mal ganz interessant zu betrachten und habe da das eine oder andere an Entdeckungen gemacht und war auch sehr berührt von der einen oder anderen Aussage und vielleicht gelingt es, dass sie etwas davon mitnehmen. Als Hinführung eine kleine Geschichte. Als Theresia an diesem Sonntag von der Kirche nach Hause kommt, kann sie es immer noch nicht fassen. So durcheinander ist sie, dass sie ihre berühmten Semmelknödel, von denen ihr Max, sonst immer gleich drei, auch nimmt, heute irgendwie nach Pappe schmecken. Ach, ist auch egal, denkt sie und überlässt die Tischgespräche den anderen. Nur Emma, der Jüngsten, fällt etwas auf. Omi, bist du traurig? Die Gespräche verstummen. Die Blicke richten sich auf Theresia. Traurig? Kann ja nicht sein. Die Bäuerin vom Peternhof ist doch nicht traurig. Die hat eine gottgeschenkte Fröhlichkeit und ihren Glauben. Ich bin dann mal weg, sagt sie gelegentlich, so wie bei dem Buch von Habe Kerkeling. Dann pilgert sie aber nicht nach Santiago, sondern nur herüber in die Sankt-Annen-Kapelle und ist nach einer halben Stunde fröhlich wieder da. Aber jetzt sagt sie, die Kapelle wird zugemacht. Gottesdienste nur noch an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Wir sollen von hier oben einfach in die moderne St. Stephanuskirche ins Tal gehen. Da wäre es ja auch viel besser, mit Fußbodenheizung. Theresia schüttelt den Kopf. Aber noch nicht einmal Kniebänke haben sie. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Soweit diese kleine Beispielgeschichte. Ist es nicht interessant? Da ist der alten Frau die Kniebank wichtiger als die Fußbodenheizung. Das mag natürlich traditionelle Gründe haben, weil sie es gewohnt war, von klein auf in der Kirche niederzuknien. Aber wenn sie es auch als alte Frau noch tut und vermisst, dann hat es auch etwas mit ihrer Haltung zu Gott zu tun. Und damit komme ich zurück auf unseren Predigttext, den wir eben ja schon gehört haben. Und ich möchte einen ersten Gedanken weitergeben. Die Anbetung des Paulus. Paulus kniet nieder. In der Übersetzung Hoffnung für alle heißt es, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Und das darum erklärt sich damit, dass er vorher nochmal sich vor Augen und uns vor Augen geführt hat, was Jesus Christus für uns getan hat. Und deshalb beugt er seine Knie, wie Luther es sagt. Naja, jetzt könnte man ja sagen, das ist ja auch der Apostel Paulus, der hat dieses ganz besondere Erlebnis mit Jesus gehabt. Das gehört jetzt auch zu seinem Apostelamt dazu. Was ist denn das Besondere, niederzuknien? Ich möchte erinnern, Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser und alle weiteren Gemeinden und an alle Christen aus der Gefangenschaft. Und trotz dieser Situation ist ihm das Gebet in ehrfürchtiger Haltung wichtig. Wer sich niederkniet, macht sich kleiner. Kleiner als er ist. Er erkennt damit die Größe Gottes an. Hier bei Paulus ist es mit Sicherheit Zeichen der Demut und auch der Erwartung. Der Erwartung, dass Gott ihm in seiner Situation hilft, in irgendeiner Form eingreift. Und ich finde das wichtig, dass wir uns das einmal bewusst machen. Er in seiner Situation in Gefangenschaft kniet nieder und betet den Vater an. Denn wenn die Welt in Ordnung ist, dann lässt es sich gut loben und anbeten. Wenn du aber leiden musst, Unrecht erdulden, ist es doch wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist es herausfordernd, auch manchmal mehr als herausfordernd. Aber machen wir uns doch nichts vor. In genau so einer Situation, in so einer Welt leben wir doch. Jeder hat gerade die Bilder vor Augen. Krieg und Terror, Hungersnot, Klimakrise, Pandemie, wirtschaftliche Folgen noch gar nicht absehbar. Und dann hat ja auch jeder noch sein eigenes Päckchen oder Paket zu tragen. Und dennoch heißt es dann zu glauben, das Dennoch des Glaubens zu sprechen. Und das möchte ich nicht aus den Augen verlieren, auch jetzt gerade in dieser Zeit, dass Gott um seiner selbst willen immer noch zu loben ist. Und ich glaube sogar, dass wir es wieder ganz neu einüben müssen. Ich möchte an dieser Stelle was ganz Persönliches erzählen. Ich habe ja 20 oder über 20 Jahre im Missionswerk gearbeitet. Und wenn man da in der Zentrale arbeitet, kriegt man natürlich Tag für Tag auch viele, viele Nachrichten aus aller Welt mit. Auch die wirklich schweren Nachrichten. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine Zeit, da haben wir es fast nicht ausgehalten. Ein Mitarbeiter an SARS gestorben. Man könnte heute sagen, das war der Vorläufer von Covid-19. In Hongkong im Krankenhaus verstorben, man konnte ihm nicht helfen. Kurze Zeit später, ein anderer, lieber Kollege von mir, kein Deutscher, ein Australier, Lungenembolie im Flugzeug auf dem Weg nach Hause zu seinen Eltern. Er wollte in den Heimataufenthalt gehen. Da stockte einem manchmal der Atem. Und ich könnte die Reihe fortsetzen. Wir haben viele, viele notvolle Erfahrungen gemacht. Und als es irgendwann mal so war, dass sogar ein Mitarbeiter um seines Glaubens willen ermordet wurde, da haben wir uns im Vorstand in der Leitung des SWEC zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt müssen wir wirklich nochmal theologisch arbeiten. Was ist verantwortbar? Was steht in Gottes Wort? Haben wir eine Theologie des Leidens? Denn das steht ja auch in Gottes Wort, dass durchaus auch eben diese schweren Zeiten kommen. Und daran war ich erinnert jetzt bei diesem Text. Und ich glaube, in diesen Zeiten, in denen wir leben, dürfen wir uns das manchmal auch vor Augen halten, dass es auch nicht immer leicht ist. Und umso wichtiger ist es da, den Blick zu heben und diesen Blickwechsel vorzunehmen und auf Jesus zu schauen, auf den Vater zu schauen. Nehmen wir uns Paulus als Vorbild. Er im Gefängnis, Ich hätte vermutlich gebetet, Herr, lass mich doch wieder freikommen. Ich bin doch hier für dich im Dienst. Streite du für mich, greif doch ein. Oder so in etwa in dieser Richtung. Und das wäre sicherlich ja auch nicht verkehrt. Aber nicht so Paulus. Der betet an. Er betet Gott als Ursprung aller Väter an. Oder nach Luther, den, der der rechte Vater ist. Ich finde das großartig. Als ob Paulus es geahnt hätte, dass manche mit diesem Bild ein Problem haben könnten, betont er den rechten Vater. Er unterscheidet also zwischen Gott, dem rechten Vater, und den vielen leiblichen Vätern, die in unserer unvollkommenen Welt leider fehlbar sind. Ich erwähne das deshalb, weil es immer wieder Menschen gibt, die ihre notvolle Vatererfahrung auf Gott übertragen und dann mit dem Ursprung aller Väter nichts zu tun haben wollen. So verständlich das alles ist. Wenn es jemanden unter Ihnen, unter euch gibt, bei dem es so ist, dann versuch es doch einmal so zu sehen. Alles, was du bei deinem Vater vermisst hast, was du dir vielleicht sehnlichst gewünscht hättest, das ist bei Gott, dem Vater im Himmel, vorhanden. Er ist da für dich. Er liebt dich unendlich. Unser Vater im Himmel, der Schöpfer und Geber und Erhalter des Lebens, verdient es, in rechter Weise angebetet zu werden. An dieser Stelle eine Frage an euch. In welcher Haltung begegnest du Gott? Hast du in letzter Zeit mal vor ihm gekniet? Ich muss sagen, dass mir das mittlerweile auch schwer fällt. Und gerade die Älteren unter euch und unter Ihnen, die werden sagen, das geht mit meinen Knochen nicht. Das verstehe ich auch total. Aber in besonderen Situationen hat das eine Auswirkung. Und in besonderen Situationen knie ich auch schon einmal nieder vor Gott. Dann gilt nämlich das, was ich anfangs erwähnt habe. Ich mache mich kleiner und stelle mir die Größe Gottes ganz bewusst vor Augen. Bei einer Abendmahlsfeier während einer Woche der Stille habe ich das mal sehr eindrücklich erlebt. Es gab in der Kirche ein Sündenbekenntnis im Knien und nach dem Gnadenzuspruch stand man auf und nahm Brot und Wein in Empfang. Das war sehr, sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und das ist schon etliche Jahre her und ich erinnere mich immer noch daran. Das hat etwas mit mir und auch mit meinem Herzen gemacht. Und dieser Gnadenzuspruch dann, nach dem Wiederaufstehen, das war großartig. Und für diejenigen, die jetzt sagen, knien kommt nicht in Frage, da möchte ich einfach Mut machen, wir können auch im Herzen auf die Knie gehen, uns einmal bewusst machen, vor wen wir da treten, bevor wir mit unseren Bitten kommen. Und damit sind wir bei meinem zweiten Gedanken, die Fürbitte des Paulus. Ich möchte einige Verse nochmal lesen. Und ich finde, manchmal ist Gottes Wort in sich schon so eindrücklich und besonders, dass es einen berührt. Und so geht mir das auch mit diesem Text. Ich lese uns nach Hoffnung für alle. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Ist das nicht wunderschön? Da ist der unerschöpfliche Reichtum Gottes und damit will er uns beschenken. Und dann finde ich es noch so ganz besonders, Paulus bittet, dass wir innerlich stark werden sollen. Das heißt, sein größtes und wichtigstes Anliegen ist, dass der innere Mensch stark wird. Roland Werner überträgt diesen Vers so: Ja, Gott ist reich an Herrlichkeit, und so bete ich darum, dass er es euch schenkt, dass ihr im Kern eurer Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werdet. Danach sehnen wir uns doch alle, oder? Wie kann das geschehen? Auch das beantwortet Gottes Wort selbst. Nach dieser Übertragung von Roland Werner heißt es: Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet. Was für eine interessante Formulierung. Gott bezieht in meinem Herzen bleibende Wohnung. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann kann ich auch in schwierigen Situationen bestehen. Und dann muss niemand von uns den Mut verlieren. Es ist dann immer noch schwer genug. Aber ich möchte mich darauf stützen, dass Gott uns, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Denn derjenige, der Wohnung in meinem Herzen genommen hat, Gott selbst, zieht doch nicht wie ein Mietnomade einfach bei Nacht und Nebel wieder aus und lässt mich im Chaos zurück. So ist Gott nicht und so hat ihn niemand von uns kennengelernt. Und dieses Wissen, Gott wohnt in meinem Herzen, gibt mir eine ganz große Sicherheit und Geborgenheit. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, meint sie immer mehr als nur das Organ. Das Herz ist der Sitz, das Zentrum des Lebens. Dort werden Pläne geschmiedet, Entscheidungen getroffen. Ein Ausleger schreibt: Paulus wünscht den Ephesern und allen Christen, dass Jesus selbst die Regie führt über das, was unser Herz plant, fühlt, denkt und entscheidet. Denn wenn er es nicht tut, so sind es sehr leicht unser Eigensinn, unser Stolz, unsere Sturheit, unsere Trägheit, die unser Herz und damit unser Leben lenken. Und Paulus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er bittet um tiefere Erkenntnis der Liebe, um ganz erfüllt von Jesus zu sein. Ich möchte an dieser Stelle an unseren Gemeindeentwicklungsprozess erinnern und was sich dann herauskristallisiert hat. Auf der einen Seite möchten wir die Kirche Kunterbund voranbringen. Großartig, finde ich toll. Die erste Kirche Kunterbund war schon, die nächste folgt. Und dann möchten wir, das haben wir auch miteinander besprochen, das geistliche Leben fördern. Und ich finde, in diesem Bibeltext, den ich für heute ausgewählt habe, liegt ein Schlüssel zu dieser ganzen Thematik geistliches Leben, Spiritualität. Wie pflegst du dein geistliches Leben? Gibt es da zum Beispiel Austausch mit dem Ehepartner oder einer anderen Person? Könnt ihr miteinander beten? Darf dich jemand fragen, wie es gerade in deinem Inneren aussieht? Machst du manchmal eine persönliche Bestandsaufnahme durch einen stillen Tag? Ich habe das jetzt im Urlaub so genossen. Ohne Zeitdruck einen Gebetsspaziergang machen. Staunen über Gott und seine Schöpfung. Auch Schuld bekennen, um Jesus überhaupt Raum geben zu können. Und dann schließt sich der Kreislauf wieder und wir kommen in die Anbetung, wie Paulus es in den Schlussversen von diesem Abschnitt vorschlägt. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Amen.